Deutschlandfunk, Andruck.
Aus dem Arbeitskampf Bischofferode ist entstanden die Erfurter Erklärung. Die hat damals den ersten Appell gegeben an PDS, SPD und Grüne, endlich ihre ideologischen Grabenkriege zu überwinden und das Gemeinsame zu erkennen. Dann sage ich, ja, jetzt repräsentiere ich eine Landesregierung, die die Erfurter Erklärung zum ersten Mal ausprobiert.
Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow im Oktober 2015 in Bischofferode. Seinen politischen Aufstieg hat er auch dem Arbeitskampf um das Kaliwerk in dem Ort zu verdanken. Damals, 1993, war Ramelow Gewerkschafter. Dass die Gewerkschaft damals aber auch ihren Teil zur Schließung des Werks beigetragen hat, wird heute gern übersehen. Die Treuhand ist schuld. Die Marktwirtschaft hat alles kaputt gemacht. So die Deutung im Allgemeinen und im Besonderen in der ostdeutschen Erinnerung. Und natürlich ist da etwas dran. Aber eine doch etwas andere Geschichte erzählen die Recherchen des Historikers Christian Rau. Er untersucht das Hungern für Bischofferode unter dem Aspekt der ostdeutschen Transformation und schaut dabei auf alle beteiligten Parteien. Isabel Fanrich-Lautenschläger hat das Buch gelesen.
Das Hungern der 40 Kalikumpel im thüringischen Bischofferode ist eng mit der Treuhandanstalt verbunden. Jener Behörde, die nach 1990 über das Schicksal von mehr als 12.000 DDR-Betrieben entschied. Wer im Buch von Christian Rau aber mit einem Rückblick der Betroffenen und dem gewohnten Treuhandbashing rechnet, dessen Erwartungen werden nicht erfüllt. Der Historiker hat stattdessen, längst überfällig, die Proteste und das politische Handeln beteiligter Akteure untersucht, in der Zeit von 1991 bis zur Schließung des Bergwerks Ende 93 und noch darüber hinaus. Er betont,
dass der Hungerstreik in ein wahnsinnig differenziertes und komplexes Geflecht von unterschiedlichen Interessen eingebettet war und dass wir eben auch diese Transformationszeit nicht nur verstehen können, indem wir darauf schauen, was ist nach 1989 passiert, sondern dass eben die Verflechtungen zwischen den beiden deutschen Staaten vor 1989 hier auch eine ganz wichtige Rolle dafür spielt, wie eigentlich die Transformation nach 1989 abgelaufen ist.
Deshalb geht es in dieser Bischofferöder Erzählung zunächst um die lange Geschichte der Kaliwirtschaft. Vom ersten preußischen Syndikat in den 1870er Jahren über den Boom des weißen Goldes vor der Weltwirtschaftskrise bis zum Strukturwandel in Ost- und Westdeutschland nach 1945. Wie umstritten der Kalibergbau im katholischen Eichsfeld war, beleuchtet der Autor aufschlussreich in einem weiteren Kapitel. Anders als in der Bundesrepublik waren in der DDR 1989 noch rund 30.000 Menschen in der Kaliindustrie beschäftigt, davon allein in Bischofferode 2.000. Dass die Bergleute in den Betrieben unabhängig voneinander streikten, veranlasst den Autor zu einer Reihe unbequemer Fragen.
Wie hielten es die Bischofferöder selbst mit der Solidarität für ihre ostdeutschen Kollegen, deren Gruben bereits vor 1993 und gleichfalls nicht kampflos geschlossen wurden? Welche Rolle spielt die vergleichsweise privilegierte Position der Kalibergleute in der DDR für die Art und Weise, wie diese den Verlust ihrer Arbeitsplätze nach 1993 bewerten? Wie passt es ins Ost-West-Schema, dass auch auf westdeutscher Seite zwei Kaliwerke geschlossen und im Osten zwei Gruben erhalten wurden?
Im Mittelpunkt des Buches steht die Mikrogeschichte des Streiks. Im langen Entscheidungsprozess um die Zukunft der Grube spielten die Gewerkschaften eine überraschend große Rolle. Die IG Bergbau und Energie trat bereits im Herbst 1991 mit der Treuhand dafür ein, dass die Mitteldeutsche Kali AG mit der Westdeutschen Kali und Salz unter dem Dach der BASF fusioniert. Am zähen Ringen um den Standort in Bischofferode beteiligten sich schließlich außer den Unternehmensvorständen und Betriebsräten alle politischen Ebenen vom Bürgermeister bis zur Bundespolitik, aber auch das Bundeskartellamt und sogar die Europäische Gemeinschaft. Mittendrin vollzog die Thüringer Landesregierung unter Ministerpräsident Bernhard Vogel, die Proteste bis zum Hungerstreik unterstützt hatte, eine Kehrtwende.
Mit Beginn des Hungerstreiks hat sich dann der politische Druck auf die CDU-geführte Landesregierung erhöht. Es wurden dann auch Rücktrittsforderungen gegenüber Vogel laut, weil man diesen Hungerstreik vor allem auch als Erpressung gegenüber dem Staat wahrgenommen hat. Und das war dann der Punkt, ab dem dann Bernhard Vogel und die CDU-geführte Landesregierung dann ihre Strategie geändert hat und alles daran setzte, den Protest zu beenden und dann eben relativ schnell auch soziale Kompensationen ausgehandelt hatte.
Das Aus für die Thomas-Münzer-Grube, das im Dezember 1993 kam und den Protest beendete, zeichnet Christian Rau stellenweise etwas zu detailliert nach. Er stützt sich auf bislang kaum bekannte Dokumente, so auch das Diensttagebuch des für den Kalibergbau zuständigen Treuhanddirektors Klaus Schucht, und bezieht klar Position. Die Fusion, so Rau, war wegen der weltweiten Kalikrise vertretbar. Zwar wurde die Grube nicht an den westfälischen Unternehmer Johannes Peine verkauft, sondern geschlossen, doch die Bergleute erhielten eine vergleichsweise hohe Abfindung. Manche von ihnen nahmen das Angebot eines Ersatzarbeitsplatzes an.
Solidarität, auch das zeigt Bischofferode, ist nicht voraussetzungslos und bedarf über symbolische Kommunikation hinaus mitunter auch komplizierter Aushandlungsprozesse. Dabei gelang es den verschiedenen Protestakteuren, neben den Kumpeln auch Westdeutsche Linke, GewerkschafterInnen, zeitweise ParlamentarierInnen und ehemalige ostdeutsche BürgerrechtlerInnen nicht, ihre häufig konträren Vorstellungen vom Verhältnis von Protest und Politik in der Demokratie zu überwinden.
Diese Unklarheit nutze nicht nur die AfD als Projektionsfläche für politische Botschaften, auch die PDS habe schon damals aus den Protesten in Bischofferode ein Narrativ in ihrem Sinne geschaffen.
Was auch erklärt, dass der Hungerstreik heute noch in den Diskursen der Linkspartei als ein positiver Erinnerungsort vorhanden ist und vor allem auch in der Inszenierung von Bodo Ramelow als Ministerpräsident in Thüringen eine ganz wichtige Rolle spielt. Also beispielsweise ist sein Büro quasi mit Devotionalien des Hungerstreiks geschmückt.
Bischofferode ist überall. Die Protestformel aus dem Jahr 1993 hat in den ostdeutschen Bundesländern weder einen Flächenbrand ausgelöst, noch wurde sie zum Vorläufer einer neuen Protestbewegung. Der Hungerstreik, so das Fazit, war nicht nur ein Arbeits-, sondern auch ein Deutungskampf um das Erbe von 1989 und um die Demokratie. Und er bildet keine scharfe Trennlinie zwischen Ost und West.
Isabel Fanrich Lautenschläger besprach das Buch von Christian Rau, Hungern für Bischofferode, Protest und Politik in der ostdeutschen Transformation. Im Campus Verlag erschienen, 273 Seiten, 29 €.